Wir, die Schüler und Schülerinnen der Thomas-Mann-Schule, welche momentan die 10. Klasse besuchen, haben in unserem Deutschunterricht das Buch Der Untertan gelesen. Geschrieben wurde es von Heinrich Mann und spielend wird es im wilhelminischen Zeitalter. In dem Buch wird uns die wilhelminische Erziehung nach dem Prinzip »Jeder muss über sich einen haben, vor dem er Angst hat, und einen unter sich, der vor ihm Angst hat« und die Wichtigkeit der damaligen Autorität näher gebracht. Somit haben wir uns gedacht, dass es interessant wäre, zu betrachten, welche Fortschritte unsere Gesellschaft in diesen beiden Themen gemacht hat. Natürlich haben wir genauso auch noch immer bestehende Probleme unter die Lupe genommen. Somit haben wir also mit verschiedenen Mitteln wie Interviews, Statistiken und Umfragen versucht, die beiden Zeitalter in einen direkten Vergleich zu bringen.
An der TMS in Lübeck gibt es in der 11. Stufe einen Kunstkurs, welcher sich ebenfalls mit dem Thema Autorität beschäftigt. Ihr Schwerpunkt liegt jedoch auf der künstlerischen Darstellung von autoritären Individuen. Lehrer und Leiter dieses Projektes ist Herr Bruveleit. Wir fanden es sehr interessant und informativ, von ihm zu hören, welche Herangehensweise er bei diesem Thema mit den Schülerinnen und Schülern anwendet und welche Merkmale Autorität nach außen hin besonders ausmachen. Ebenso interessant war es für uns, was die Schülerinnen und Schüler des Kurses mit dem Thema Autorität in Verbindung bringen. Hierzu haben wir eine Schülerin aus dem Kunstkurs befragt.
Was denken Sie, wie man das Thema Autorität am besten künstlerisch darstellen kann?
Ja, da gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten zu. Man muss natürlich gucken, dass das Material erstmal so wirkt. Also Ton wirkt meistens ja relativ weich und geschmeidig. Dagegen Stein hat natürlich eine starke Ausdruckskraft, ist rauer und bisschen härter natürlich auch, wirkt dadurch autoritär. Oder Bronzestatuen haben natürlich auch durch dieses ehrwürdige Material eine gewisse Autorität, wie man ja auch bei Kaiserstandbildern ganz oft erkennen kann. Man muss aber auch gucken, dass eine Autorität wirklich auch autoritär wirkt, also nicht nur motivisch, sondern auch generell formal-ästhetisch, dass man zum Beispiel sich überlegt, dass eine Form groß ist oder von oben kommt. Autorität ist ja meistens von oben, dass man selbst in der Froschperspektive sitzt und einfach eine Plastik gerichtet ist, also von oben nach unten und den Raum natürlich auch einbezieht. Also es gibt da Möglichkeiten, dass eine Plastik in den Raum eingreift oder auch den Raum verdrängt, dass sie wie so ein dicker Klotz als so eine Kernplastik da sitzt und einfach klobig und sehr dominant wirkt. Manche wirken das nicht, die lassen den Raum mehr eindringen, greifen aber so durch die Formen, die sie geben, nach außen an. Sagt man das dann so raumoffene oder raumgreifende Plastiken. Ja, und man kann natürlich auch gucken, dass man den Sockel einbezieht. Also je höher eine Plastik steht, desto stärker, kennt man auf den Reiterstandbildern, desto autoritärer wirkt natürlich auch eine Plastik, wenn sie erhöht dargestellt ist. Dann wirkt sie unnahbarer und erhöhter über dem normalen, Stehlevel, wo man, sag ich mal, so steht. Da gibt es also ganz schön viele Möglichkeiten, wie man auch unabhängig vom Motiv, einfach auch abstrakt, über das Material, über die Oberfläche, über die Gerichtetheit, über das Verhältnis, wie das die Plastik zum Raum steht, über die Präsentation auf dem Sockel, die kann auf dem Boden liegen, die Autorität darstellen kann.
Was war Ihre Intention dahinter, mit den Schülern das Thema Autorität künstlerisch zu bearbeiten?
Ja, also meine Idee war eigentlich, dass ich normalerweise auch häufig formal-ästhetisch arbeite, dass die Technik und das Handwerk sitzt, aber dass manchen Schülern natürlich auch oder Schülerinnen auch gut tut, wenn sie ein Thema haben, wo sie inhaltlich zu arbeiten können, denn dann kann man ja auch gucken, passt der Inhalt zu der Form? Haben die sich Gedanken gemacht, sich intensiv mit einer Sache beschäftigt? Das passt natürlich sehr gut in diesem Projekt, das wir mit dem Buddenbrookhaus zusammen auch machen. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass heutzutage die Autorität gar nicht mehr so wichtig in der Gesellschaft ist. Wenn man damals mal guckt, die Lehrer waren viel autoritärer als heute. Und es ist ja auch eine Frage, inwiefern ist Autorität heute noch nötig, inwiefern ist es zeitgemäß? Und da kann man natürlich auch gucken, wie die Autorität heute also dargestellt werden kann. Und in welcher Relevanz sie heute in der Gesellschaft auch hat. Und das ist eigentlich auch für diesen Jahrgang und für die Jugend auch gerade eine wichtige Fragestellung, die ja auch ganz oft kommt. Und deswegen dachte ich, passt das ganz gut.
Sie haben ja das angesprochen, dass die Autorität sich auch ein bisschen verändert hat, also die Wichtigkeit der Autorität. Deswegen ist die Frage, würden Sie sich als Lehrer als Autoritätsperson sehen?
Also eine gewisse Autorität muss man natürlich ausstrahlen und eine gewisse Souveränität auch. Aber ich bin eigentlich einer der Lehrer, die das versuchen hinzukriegen, möglichst auf Augenhöhe mit den Schülern zu arbeiten. Das geht natürlich nicht immer, man muss die klare Grenze auch ziehen. Aber mir ist es eigentlich wichtig, dass Schüler von mir keine Angst haben. Ich weiß, ob es immer klappt, aber in der Regel glaube ich schon. Und dass man die Autorität jetzt nicht krampfig raushängen lässt, sondern dass man einfach auch einen Zugang zu den Kindern entwickelt.
Was macht denn für dich eine Autoritätsperson aus?
Eine gewisse Person, die halt eine bestimmte Macht über mich hat oder mein alltägliches Leben bestimmen kann. Es können meine Eltern sein, die mir sagen, ich darf um eine gewisse Uhrzeit nicht mehr nach draußen gehen, weil es halt dunkel ist. Aber auch Regelungen, zum Beispiel bei Corona, hat ja die Regierung die Möglichkeit gehabt zu sagen, dass es Einschränkungen gibt und das macht das für mich halt aus.
Wie erlebst du Autorität im Alltag?
Man erlebt Autorität ja jeden Tag, zum Beispiel wenn man in der Schule ist, da man ja die Lehrer hat, die ja eine gewisse Autorität haben, genauso wie Direktor und das geht dann ja sozusagen immer weiter nach oben. Und wenn man arbeitet, ist der Chef ja auch eine Autoritätsperson. Aber auch zu Hause haben Eltern ja meistens eine gewisse Autorität, weil sie ja erziehungsberechtigt sind und auch zum Beispiel Polizei bei Verkehrskontrollen oder so etwas.
Wie hast du das Thema Autorität künstlerisch dargestellt?
Also die Idee ist, dass Autorität ja meistens von oben kommt, deswegen habe ich mir gedacht, dass ich eine Art Maske mache, so von dem Gesicht, die von oben auf eine kleine Masse von Personen unterscheidet, weil die ja vorgibt, in welche Richtung zum Beispiel das öffentliche Leben geht, mit Gesetzen oder anderen Beschlüssen. Und allerdings habe ich mich dann halt für extremere Fälle entschieden, also dass es halt ein bisschen ja, brutaler ist, dass es nämlich der Sockel, auf dem diese Maske noch nicht mal ist, dass da Zeitungsartikel sind von politischen Skandalen oder von Offenlegungen von irgendwelchen Journalisten, die halt aufgedeckt haben, dass irgendwo Korruption stattgefunden hat und dass da sozusagen Blut runtertropft, weil so etwas ja einer Autorität schadet.
Nun kommen wir zu der Erziehung und den Erziehungsmaßnahmen der damaligen Zeit. Heißt, wir stellen das wilhelminische Zeitalter in den Vergleich zu der heutigen Zeit. Im wilhelminischen Zeitalter, in welchem beispielsweise Diederich Hessling, der Protagonist des Romans Der Untertan lebte, wurden Kinder nach dem Motto, wer sein Kind liebt, der züchtigt es, erzogen. Zucht, Ordnung, Befehl und Gehorsamkeit waren die Schlagworte. Die Kinder wurden von den Eltern und den Lehrern geschlagen und häufig mit Rohrstöcken verprügelt. Heute ist so ziemlich das Gegenteil der Fall. Kinder werden heutzutage im 21. Jahrhundert demokratisch erzogen. Dadurch sollen Kinder lernen, frei zu denken, Entscheidungen selbst zu treffen und sich auf ein gleichberechtigtes Zusammenleben einstellen. Lehrerinnen und Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher sind sich heute allerdings weitgehend darüber einig, dass eine gute Erziehung Kindern auch Grenzen und Regeln mitgeben muss. Jedoch ist eine gewaltsame und von Machtmissbrauch begleitete Erziehung auch heutzutage nicht ausschließbar. Laut PKS der polizeilichen Kriminalstatistik sind im Jahr 2020 152 Kinder gewaltsam zu Tode gekommen. 115 von ihnen waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als 6 Jahre. In 134 Fällen erfolgte ein Tötungsversuch. Mit 4.918 Fällen von Misshandlungen Schutzbefohlener, also Kinder, wurde eine Zunahme um 10% im Vergleich zum Vorjahr registriert. Kindesmissbrauch ist um 6,8% auf über 14.500 Fälle gestiegen.
Der Grund von Gewalt gegenüber Kindern heutzutage ist oft mit Stress gekoppelt. Die Eltern können auch aufgrund von unrealistischen und unerfüllten Erwartungen der Kinder zu Frustrationen und in der Folge zu gewalttätigen Bestrafungen ihrer Kinder kommen. Neben hauptsächlich Stress zählen Krisen und Belastungen in der Familie zu den Risikofaktoren für Gewalt an Kindern. Nicht so häufig auftretende Faktoren, aber trotzdem vorhandene, sind zum Beispiel Mangelerfahrungen in der eigenen Kindheit, unerwünschte Schwangerschaften, mangelnde Leistungsfähigkeit, Sucht von Alkohol oder anderen Drogen und auch psychische und physische Überforderung. Heutzutage ist Gewalt gegenüber Kindern nicht nur nicht erwünscht, sondern im Gegensatz zu früher auch rechtlich verboten. Wenn ein Kind zum Beispiel von seinen Eltern geschlagen wird, schaltet sich das Jugendamt ein. Das Kind kommt höchstwahrscheinlich in ein Heim und den Eltern droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren. Das Kind kann sich aber auch selbst helfen, indem es mit einer Freundin oder einem Freund zum Jugendamt geht oder sich telefonisch Hilfe sucht. Zusammenfassend können wir also festhalten, dass sich die Erziehung über ein Jahrhundert deutlich ins Positive verändert hat, aber es trotzdem noch ein großes Problem mit häuslicher Gewalt gibt.
Wir haben an unserer Schule, der Thomas-Mann-Schule, eine Umfrage in einer 5. und einer 9. Klasse durchgeführt. Insgesamt haben wir 42 Schüler und Schülerinnen befragt. Das Thema der Umfrage waren Vorbilder und Macht. Wir haben 7 Fragen notiert, welche lauten: Beeinflusst Social Media euer Leben? Habt ihr Erfahrungen mit negativen Vorbildern? Sind eure Eltern Vorbilder für euch? Seht ihr euren Lehrer als Vorbild? Gibt es Social Media Stars, die euer Leben verändert haben? Hattet ihr schon mal ein Erlebnis, wo ein Lehrer, Lehrerin seine oder ihre Macht über euch ausgenutzt hat? Haben eure Eltern eine Macht über euch? Unsere erste Frage hat ergeben, dass die Minderheit mit 17 Personen von Social Media beeinflusst wird. 25 Leute haben diese Frage verneint. Bei unserer zweiten Frage hatten ca. ein Drittel, also 11 Personen, schon Erfahrungen mit negativen Vorbildern gemacht, jedoch die restlichen noch nicht. Bei der dritten Frage war das Ergebnis relativ eindeutig. Dort haben 36 Leute dafür abgestimmt, dass sie ihre Eltern als Vorbilder sehen, jedoch haben 6 Personen diese Frage verneint. Die 4. Frage war relativ ausgeglichen. Dort haben 18 Personen dafür gestimmt, dass sie ihre Lehrer oder Lehrerin als Vorbilder sehen und 24 Personen haben diese Frage verneint. Auf unsere 5. Frage wurde sehr eindeutig geantwortet, indem 35 Personen für Nein gestimmt haben und nur 8 dafür, dass Social Media Stars sie verändert haben. Auf unsere 6. Frage haben 9 Personen dafür gestimmt, dass sie schon mal miterleben mussten, dass ein Lehrer oder eine Lehrerin Macht auf sie ausgeübt hat. Bei unserer letzten Frage haben mehrere Personen beide Antwortmöglichkeiten angekreuzt, indem 31 Leute gesagt haben, dass ihre Eltern Macht über sie haben und 17 Personen für Nein gestimmt haben. Aus der Umfrage können wir das Fazit ziehen, dass Personen sich immer früher mit anderen Mitteln Vorbildern suchen. Jedoch bleiben die Eltern auch immer ein Vorbild.
Nachdem wir Umfragen an unserem Gymnasium durchgeführt haben und auch Interviews mit den Lehrern geführt haben, kamen wir auf die Idee, noch weiter nachzuforschen, ob Kinder auch schon früher mit negativer Autorität in Kontakt kommen und ob jüngere Kinder autoritäre Vorbilder haben. Daher haben wir mit einem Rektor einer Grundschule und einer Erzieherin eines Kindergartens gesprochen. Wir haben den Schulleiter der Karlhausschule befragt, in der wir auch die Umfrage durchgeführt haben. Unser Schwerpunkt lag dabei auf der Frage, wie man erkennt, ob ein Kind in einer schlechten familiären Situation ist und ob es auch in Schulen noch immer vereinzelt Machtmissbrauch von Lehrern gibt.
Würden Sie sich einmal gerne vorstellen?
Ja, ich bin Herr Rückbrot, der Schulleiter der Karlhausschule.
Okay, hallo, guten Tag. Wir hätten ein paar Fragen zum Thema Autorität. Kennen Sie Personen, die ein negatives Ereignis in ihrer Vergangenheit hatten, das mit Autorität zusammenhing und welches sie bis heute geprägt hat?
Ja, kenne ich, weil ich als Grundschullehrer sehr engen Kontakt bekomme zu Kindern und auch zu Familien und weil im Einzugsgebiet von jeder Schule sich alle Abstufungen der erfreulichen Familienverhältnisse und auch der beklagenswerten Familienverhältnisse finden. Und bei den Kindern, bei denen Not irgendwie herrscht aufgrund der Biografie oder aufgrund der Familienzusammensetzung, da erfahren wir das in der Regel auch und versuchen dann den Familien zu helfen.
Okay. Dann ist es sicherlich auch schon mal vorgekommen, dass sich ein Schüler direkt zu Ihnen als Schulleiter gewandt hat, da Sie Machtmissbrauch von Lehrern oder auch Eltern erfahren haben?
Ja, das kommt vor. Das Wort Machtmissbrauch im Zusammenhang mit Lehrern eigentlich an dieser Schule nicht, würde ich sagen. Das liegt lange zurück. Während Machtmissbrauch seitens von Eltern auch ein aktuelles Thema ist, das kommt vor und es kommt auch vor, dass die Kinder sich an uns wenden aus freien Stücken. Es kommt aber auch vor, dass wir bemerken, dass es Kindern nicht gut geht und dass wir das Gespräch suchen und dass das Kind dann auf das Gesprächsangebot hin anfängt zu erzählen, welche Schwierigkeiten es hat, welche Ängste es hat.
Woran erkennt man, dass ein Kind vielleicht zu Hause in einer schlechten Situation ist und woran erkennt man diese Not von diesem Kind?
Die Kinder zeigen das durch auffallendes Verhalten. Das kann sowohl sein, dass sie ein Verhalten zeigen, das sehr viele Umstände verursacht, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. Kann aber auch sein, dass sie sich sehr unauffällig verhalten und praktisch abtauchen und sich wegträumen. Das ist eine Typenfrage, auch Temperamentsfrage.
Also erkennt man das meistens an entweder zwei Extremen?
Ja, oder weil sich eine Entwicklung eines Kindes nicht so fortsetzt, dass wir feststellen, da irgendwie auf einmal ist das Kind verstummt und guckt nur noch aus dem Fenster. Und also dass die Entwicklung sich nicht so ergibt, wie wir das eigentlich kennen, dass Kinder sich in dem Alter entwickeln, wie wir sie hier in der Schule haben.
Okay. Was für eine Unterrichtsform bevorzugen Sie denn? Die damalige eher autoritäre oder die heutige gemeinsame interaktive Unterrichtsform, in der auch erklärt wird und nicht nur einfach simpel abgeschrieben wird?
Ja, Unterricht sieht ja gar nicht mehr so aus, wie er früher mal war. Das ist schon so lange her, dass sich da kein Kollege, keine Kollegin dran erinnern kann. Wir bevorzugen aber kooperative Lernformen, wissen aber, dass die direkte Instruktion, wie wir das nennen, also der Unterricht, der vom Lehrer ausgehend den Kindern auch Kenntnisse vermittelt und auch Wissen vermittelt, dass das auch wichtig ist, dass der Lehrer als Person dasteht und das selber vermittelt. Wir haben in der Pandemiezeit, als wir dann Unterricht auch über digitale Medien machen mussten, gemerkt, dass die Bearbeitungsintensität nicht so hoch ist, wenn das in dem Alter, das wir hier haben bei den Grundschülern, über Geräte kommt, dass der persönliche Kontakt nach wie vor sehr, sehr wichtig ist. Insofern ist es eine Mischung aus, ich bin hier und ich bin der Lehrer und ich weiß auch, wo es lang geht, und dem, dass wir Kinder als Lerncoach unterstützen, dass sie ihren eigenen Lernweg gehen.
Okay, also der Lehrer soll sozusagen eine Person sein, die Wissen vermittelt, aber nicht das Wissen im Prinzip versucht, in die Köpfe einzuhämmern.
Ja,
okay.
So, auf jeden Fall.
Gut, dann kommen wir zu der letzten Frage. Was halten Sie denn von einem autoritären Erziehungsstil?
Autoritärer Erziehungsstil ist so obrigkeitlich gedacht, wie wir eigentlich in der Schule auch gar nicht mehr handeln. Wir versuchen einerseits eine demokratische Schule in den Bereichen zu etablieren, wo sich das anbietet, indem wir zum Beispiel ein Schulkinderparlament haben, indem wir Klassenräte haben, die wir abhalten, dass die Kinder untereinander, miteinander Konflikte klären und so. Was uns auch wichtig ist, dass die Regeln, die wir haben als Gemeinschaft, von uns gemeinsam aufgestellt worden sind. Und wir Lehrer sind natürlich dann schon auch dafür verantwortlich, dass sie eingehalten werden. Aber auch das ist im Einvernehmen mit den Kindern. Also sind es eher flache Hierarchien, wobei wir Lehrer die Oberaufsicht darüber haben, dass es alles so läuft, wie wir alle zusammen das aber eigentlich haben möchten. Also in der Rolle sind wir schon, dafür werden wir auch hier angestellt, dass wir diese Rolle übernehmen.
Ja, also sehen Sie insgesamt den Lehrer als eine Art Leitperson, die den Kindern Mittel an die Hand gibt, wie sie auch in der Zukunft ihre Konflikte selber klären können und wie sie auch in der Zukunft ihre Probleme selber lösen können.
Ja, also die Kinder sollen die Kompetenzen selber erwerben. Das ist unser Ziel und eigentlich möchten wir, dass sie das innerhalb der Grundschulzeit gelernt haben, weil das in Klasse 5 an manchen Schulen nicht mehr so einfach ist, da sich durchzufinden als Lehrperson. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger ist es, Konflikte wirklich aufzufinden und denen zu begegnen. Das ist in der Grundschule viel einfacher.
Okay, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, gern geschehen. Viel Erfolg für Ihr Projekt.
Ja, vielen Dank.
Das Interview des Rektors ergab also unter anderem, dass Kinder zwar teils selten mit negativer Autorität in Kontakt kommen, die Schule in solchen Fällen jedoch den Kindern zur Seite steht und auch Kinder ansprechen, falls es Auffälligkeiten zum Beispiel beim Verhalten gibt. In der Schule gibt es laut dem Direktor jedoch keinen Machtmissbrauch oder ähnliches von Lehrern. Wir stellten der Erzieherin des Kindergartens Stadtmäuse dieselben Fragen wie dem Rektor und erhielten folgende Antworten.
Könnten Sie sich einmal kurz vorstellen?
Mein Name ist Gesche Meier und ich arbeite bei den Stadtmäusen und bin stellvertretende Leitung hier.
Okay, dann würden wir mit der ersten Frage jetzt beginnen. Okay, kennen Sie eine Person, die ein negatives Ereignis in ihrer Vergangenheit hatte, das mit Autorität verbunden ist und welches diese Person bis heute geprägt hat?
Ja, das kenne ich. In dem Alter, also das ist meine Chefin oder wir sind über 50 und ich glaube, wir kommen aus einer Generation, wo wir noch Autorität in der Familie erlebt haben. Und wir haben verschiedenste Erlebnisse mit unseren Eltern gemacht und haben bestimmt auch eine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, härtere Hand gespürt und auch uns führen lassen müssen. Das ist in der heutigen Zeit ein ganz anderer Erziehungsstil.
Okay. Dann ist es schon mal vorgekommen, dass ein Kind sich an Sie gewandt hat, weil es von Eltern aus die Macht missbraucht wurde?
An mich persönlich auf gar keinen Fall bis jetzt. Zum Glück muss ich dazu sagen. Das ist, aber ich habe von anderen Kindergärten gehört, dass es auch sowas passieren könnte oder passiert ist.
Genau, dann kommen wir zur vorletzten Frage. Welche Erziehungsstile Sie bevorzugen bei Kindern heutzutage?
Ja, welcher Erziehungsstil? Anti-autoritär nicht und autoritär auch nicht. Ein Zwischenweg. Die Kinder sollen für uns hier im Kindergarten gut auf die Schule vorbereitet werden. Sie sollen selbstbewusste Menschen werden, die zu ihrer Meinung stehen, die Streit gut lösen können, die Freude und Spaß am Leben haben, die sich gern bewegen, die ja einfach tolle Menschen werden.
Genau, also helfen Sie sozusagen den Kindern bei der Erziehung auch?
Ja, auf jeden Fall. Wir verstehen uns auch als Erziehungsbegleiter und geben denen auch Dinge mit zum Leben. Also sie sollen selbstständig werden, wie ziehe ich mich an und wie löse ich Probleme und Konflikte. Und wenn es auch Schwierigkeiten von den Eltern oder auch von den Kindern gibt, dann sind wir auch dort Begleitung.
Genau, dann die letzte Frage ist, was möchten Sie den Kindern hier mitgeben im Kindergarten?
Das habe ich eben gerade ja schon mal gesagt. Was möchten wir denen gerne mitgeben? Das ist selbstbewusste Kinder, selbstständige Kinder und dass die Freude und Spaß am Leben haben.
Ja, vielen Dank für die Antworten auf die Fragen.
Schön, dass Sie hier wart. Das war richtig toll.
Nach Angaben der Erzieherin ist der Erziehungsstil heutzutage meist moderner, weniger autoritär und ohne Gewalt. Es gibt jedoch, nach der Ansicht von Frau Meier, anscheinend immer noch Ausnahmen, besonders bei den jüngsten Kindern.
Um ebenfalls einen Einblick in die Vorbilder und Erziehungsmethoden von Jüngeren zu bekommen, haben wir die gleiche Umfrage, welche wir auch in unserer Schule benutzen, in einer der vierten Klasse der Karlhaus-Schule verteilt. Das Ergebnis ist relativ deckend mit dem, was wir von den älteren Jahrgängen bekommen haben. In der 17-köpfigen Klasse werden nur zwei Schüler, Schülerinnen von Social Media beeinflusst und wurden durch Social Media Stars geprägt. 7 von den Schülerinnen haben schon mal Erfahrung mit negativen Vorbildern gemacht und sehen zusätzlich ihre Lehrerin als Vorbilder. Mit 16 Stimmen wird deutlich, dass Eltern meist die Vorbildfunktion in der Sicht der Kinder erfüllen und als Vorbilder anerkannt werden, was dafür spricht, dass die Eltern ihre Macht nicht missbrauchen, sondern verantwortungsvoll und gewaltfrei mit ihr umgehen. 3 Schülerinnen kreuzen an, dass ihre Lehrerin ihre Machtposition schon mal ausgenutzt hätten. Einstimmig war die 4. Klasse nur bei der Frage, ob ihre Eltern Macht über sie haben, was in einem Alter von 11 bis 12 Jahren auch noch gut nachzuvollziehen ist und daher auch mit Ja beantwortet wurde. Die Vorbilder entnehmen die Kinder laut der Umfrage hauptsächlich aus der Familie. 3 gaben an, dass sie ihre Vorbilder aus der Schule haben und eine Schüler oder Schülerin gab Fußball an. Wie man an unserer Umfrage nun erkennen kann, haben selbst jüngere Kinder bereits ein prägendes Vorbild, welches sie in ihrem Leben begleitet. Die Eltern spielen allerdings in dem Alter dennoch eine größere Rolle.
Um den Wandel von negativer Autorität zu positiver Autorität in der Gesellschaft darzustellen, haben wir abschließend einige Passanten in der Lübecker Innenstadt befragt.
Hätten Sie ein Beispiel für positive Autorität?
Zum Beispiel, wenn einer sich daneben nimmt, einer würde jetzt den anderen hier angreifen und ich komme jetzt dazu und mache mein Alter, nutze ich jetzt, um irgendwie Autorität zu sagen, du, das darfst du nicht aus den und den Gründen. Das wäre für mich positive Autorität, obwohl ich ja gar keine Autorität habe.
Also ich würde eher sagen, wenn man beratend tätig ist, wenn man jemand darauf hinweist, hört man zu, das und das könntet ihr vielleicht anders machen, das wäre vielleicht sinnvoll.
Wenn das eine Persönlichkeit ist, die also eine gewisse Überzeugung und Standfestigkeit ausstrahlt, eine Meinung hat, aber nicht versucht, diese Meinung also den anderen aufzuzwingen, sondern aufgrund ihrer oder jetzt also mit den Menschen dann ins Gespräch geht, um eben die Meinungen auszutauschen. Aber als Autorität empfinde ich schon jemanden oder positiv, der also zu dem, was er denkt, steht, das aber nicht negativ ausübt.
Ich würde es vielleicht, ich mache ein bisschen Fußball mit den Jungs beim Sport sehen. Du musst ja als Trainer was sagen. Aber du machst es ja eigentlich, um die Jungs auch zu motivieren im positiven Sinne, weißt du? Aber der Trainer ist ja der Boss. Sowas vielleicht in die Richtung.
Also ich denke, die Kindergärtnerinnen im Kindergarten üben eine sehr positive Autorität auf die Kleinen aus. Weil sie dazu bringen, etwas zu tun, was sie vielleicht nicht gerade wollen, aber durch den Gruppenzwang eben praktisch mitgezogen werden.
Autorität? Gut, ich habe mein Kind großgezogen. Positiv war, dass ich ihr, wenn ich ihr was verboten oder was nicht gekauft habe, dass ich ihr erklärt habe, warum ich das nicht tue. Okay, dann ist eine Autorität, der mich fragt, Mama, kriege ich das? Ich habe gesagt, nein, wir haben kein Geld oder nein, was weiß ich. Das haben wir schon so, dann habe ich sie erklärt. Das ist doch positiv.
Also für mich sind das immer Eltern. Wenn sie den Kindern beibringen wollen, wie man sich unter Menschen oder anderen gegenüber verhält.
Was empfinden Sie als negative Autorität?
Mein früheren Chef.
Eine, die sich anmaßt, autoritär zu sein, ohne Werte zu haben und nicht von sich aus überzeugend zu sein.
Ich kann mir zwei Sachen vorstellen. Entweder so jemand wie Putin, der Autorität hat und es negativ nutzt, oder jemanden, der eine Autorität hat und dadurch genau das Gegenteil hervorruft, also was Eltern ja manchmal machen. Ne? macht irgendwas und die Kinder finden es gerade kacke und machen genau das Gegenteil.
Das Boden, ja. Ob das jetzt in der Schule ist, dass man einen bescheuerten Direktor hat, der irgendwo heute unterdrückt oder sonst wo.
Jemand, der Macht über andere negativ ausnutzt.
Ja, weil Autorität hat ganz viel mit Führungspersönlichkeit zu tun. Und Leute strahlen das auch irgendwie einfach aus manchmal. Und manche Leute nutzen das für sich und manche Leute nutzen das für die Gruppe. Und wenn man das für sich nutzt, ist das für mich negative Autorität.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass es einen deutlichen Unterschied zu der damaligen Erziehung und Autorität gibt. Während unsere Recherchen ergeben haben, dass die Autorität der Eltern und Lehrer im wilhelminischen Zeitalter deutlich ausgenutzt wurde und eine viel größere Rolle gespielt hat, wobei oftmals auch Gewalt ins Spiel kam, haben wir mit unseren Interviews und Umfragen klar erkennen können, dass sich bei diesem Thema eine positive Entwicklung getätigt hat. Heutzutage ist der Machtmissbrauch von sowohl Lehrern als auch Eltern natürlich immer noch ein wichtiges Thema und kommt leider viel zu oft vor. Allerdings ist es nicht vergleichbar mit der Situation im wilhelminischen Zeitalter. Wie wir erfahren haben, sind Eltern immer noch die Vorbilder der meisten Kinder und Jugendlichen, jedoch wegen anderen Gründen als Autorität und Machtmissbrauch. Während es früher eigentlich normal war, die eigene Autorität auszunutzen und die Erziehung mit Gewalt zu führen, werden die Kinder heutzutage auf ihrem Weg des Erwachsenwerdens von Familie, LehrerInnen und selbst schon ErzieherInnen unterstützt und vor Machtmissbrauch geschützt. Auch wenn es immer noch eine viel zu hohe Zahl von Gewalt und Missbrauch an Minderjährigen gibt, lässt sich eindeutig eine positive Entwicklung der Gesellschaft erkennen. Das Zitat: Es kann nicht früh genug darauf hingewiesen werden, dass man die Kinder nur dann vernünftig erziehen kann, wenn man zuvor die Lehrer vernünftig erzieht, von Erich Kästner, einem weiteren bedeutenden Schriftsteller, ist nach wie vor aktuell und passt sehr gut zu unserem Thema. Da jeder einzelne von uns, auch Sie, darauf achten muss, dass der Gedanke von Unterstützung und Hilfe für Jugendliche und Kinder sowie der Gedanke der Erziehung nicht wieder zu Gewalt und Machtmissbrauch führen.
Wir danken Ihnen für Ihr aufmerksames Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat der Podcast gefallen. Außerdem danken wir für die Kooperation der Interviewpartner und dem offenen Kanal Lübeck. Auf Wiederhören. Das war der letzte Teil unserer Podcast-Reihe Man ist wieder da mit Ayla,
Erik,
Johann,
Nico,
Emin
und Elisa.